Heute ist ja der zweite Advent. Und findest du auch, dass Advent so eine wunderbare Zeit ist? Kerzen, die brennen. Nüssle, Mandarinle. Die besinnliche Musik, wenn es nicht gerade immer nur Jingle Bells ist. Und auch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu haben, Kindern eine Geschichte vorlesen zu können, etwas zusammenzuspielen. Herrlich. Ich liebe die Adventszeit. Und einige unter uns denken vielleicht, ja, die Adventszeit wäre eine herrliche Zeit, wenn dieser Stress mit den Geschenken nicht wäre. Und das hat was. Weil wir da so viel haben, würden wir vielleicht besser weitergeben, als noch mehr zu bekommen. Aber ich möchte heute übers Schenken reden. Und zwar nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, die Pendenzen zu erinnern, da habe ich noch kein Geschenk, da habe ich noch kein Geschenk, sondern die gute News heute Morgen ist, das Wort Gottes kennt diese gestresste Suche nach dem passenden Geschenk gar nicht. Sondern es ist klar, was immer passt und was von allen geschätzt wird. Und die Frauen, die jetzt an den Diamantenring von Tiffany denken, nein, ich meine nicht das. Und auch nicht die grüne Akkubohrmaschine. Die Bibel redet von diesem großen Geschenk und meint ein geheiligtes Leben. Das meint ja, ein geheiligtes Leben meint ja, Jesus ähnlicher werden, immer ähnlicher, immer mehr sich Jesus angleichen. Ein Leben, wo Jesus so richtig durchscheint und Menschen, die mit dir zu tun haben, irgendetwas von dem erleben, als würden sie Jesus begegnen. Das ist unser Thema heute. Die wunderbare Möglichkeit, unsere Mitmenschen zu beschenken mit einem geheiligten Leben. Und ich möchte uns einladen, die Bibel aufzuschlagen und gemeinsam den Bibeltext zu lesen. Der steht im Römerbrief, Kapitel 14, Verse 17 bis 19. Römerbrief 14, 17 bis 19. Ich habe den Text auch mitgebracht. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Ja, Paulus behandelt in diesem Abschnitt eigentlich die Frage nach strengen Fasteregeln und Vorschriften, was ein Christ essen soll und was nicht. Und der Streit darüber hat offensichtlich beträchtliche Spannungen in den Gemeinden ausgelöst. Auf diese Frage möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Ich möchte vielmehr, dass wir miteinander anschauen, wie Paulus diesen Streitparteien den Wind aus den Segeln nimmt. Denn das ist für uns hochrelevant. Eigentlich ist das fast eine Rückfrage. Warum geht es denn eigentlich im Reich Gottes? Was zeichnet das Reich Gottes aus? Ich meine, wir könnten auch fragen, was zeichnet die Schweiz aus? Und wir alle würden sofort antworten, gute Schoki, der beste Käse, teure Uhren. Da kannst du jeden Asiaten fragen, der weiß das. Was zeichnet Italien aus? PPG? Pasta, Pizza, Gelati? Da müssen wir doch gar nicht überlegen. Und was zeichnet das Reich Gottes aus? Natürlich. Und Paulus gibt ja die Antwort auch ganz gleich selber. Ganz klar, das Reich Gottes ist ausgezeichnet durch Gerechtigkeit, Friede und Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und okay, jetzt wollen wir kein Durcheinander machen. Natürlich ist Italien und Frankreich nicht ganz dasselbe wie das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon etwas Besonderes. Wir können es nämlich mit unseren Augen nicht sehen. Es ist ein geistliches Reich. Es liegt deshalb auch nicht im Norden der Schweiz oder im Westen, sondern Jesus hat gesagt, es ist weder hier noch dort. Es ist mitten unter euch. Ein geistliches Reich. Aber dann doch ähnlich, wie wenn wir nach Deutschland fahren, es gibt einen Grenzübertritt. Und man weiß, jetzt bin ich in Deutschland. Jesus macht es ganz klar, dass nicht jeder zu diesem Reich gehört. Und auch nicht jeder hineinkommt. Er hat einmal ein Gleichnis erzählt von einem Hochzeitsfest. Das Reich Gottes verglichen mit einem König, der einlädt zum Hochzeitsfest seines Sohnes. Und das Schöne in diesem Gleichnis ist, jeder ist eingeladen. Jeder darf kommen. Aber dieses Gleichnis nimmt dann eine ganz ernste Wendung. Als nämlich dann das Fest beginnt, ist einer ohne Hochzeitskleider da. Und Jesus sagt, und der wird herausgeworfen. Zum Reich Gottes gehören nur, kann es ganz einfach sagen, nur Gottes Kinder. Und um aufgenommen zu werden, braucht es eigentlich mehr als einfach so ein Einbürgerungsverfahren, wie wenn man Schweizer werden will. Und man vielleicht noch so ein paar Fragen beantwortet und dann wird das unterschrieben, Stempel drauf, fertig. Jesus sagt zu Nikodemus, einem Mann, der ganz aufrichtig nach diesem Reich suchte, es kann nur der hineinkommen, der von Neuem geboren wird. Es ist eben ein geistliches Reich. Jesus sagt, natürliches Leben bringt nur natürliches Leben hervor, aber geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Es braucht eine Neugeburt. Und das ist ja die Einladung des Evangeliums, dass Jesus einlädt, zu ihm zu kommen, ihm das Leben anzuvertrauen. Jesus lädt uns alle ein. Und wenn du das tust, dann erlebst du diese Neugeburt. Du wirst ein Gotteskind, deine Schuld wird vergeben und du wirst, das sagt Paulus aus im Kolosserbrief 1, Vers 13 und 14, versetzt in sein Reich. Versetzt in sein Reich. Und als Gotteskind bist du, egal wo wir uns gerade aufhalten, jetzt hier in der Schweiz in Frutigen, gleichzeitig in diesem geistlichen Reich. Gleichzeitig. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Man könnte sagen, dort, wo Gottes Kinder sind. Und wenn du alleine unterwegs bist, dort, wo du bist. Denn dort, wo Jesus der Herr ist und wir ihm nachfolgen, dort ist sein Reich. Also das Reich Gottes ist nicht einfach die Gemeinde, überhaupt nicht. Aber wenn wir zusammenkommen, wie heute Morgen, als Gotteskinder, dann wird das Reich Gottes hier aufgerichtet. Okay, ich gebe zu, ein bisschen kompliziert, hat das irgendeine Relevanz? Oh ja, und wie? Wenn das Reich Gottes mitten unter uns ist, wenn wir schon im Reich Gottes drin sein dürfen, dann warten wir nicht einfach auf den Himmel, das Reich Gottes, sondern wir dürfen bereits jetzt erfahren, was das Reich Gottes auszeichnet. Und zugegeben, das ist sicher eine ganz wichtige Einschränkung, so in Klammern, noch nicht in der künftigen Dichte und Intensität. Noch nicht. Aber bereits in der vollen göttlichen Qualität. Wie haben wir es gelesen? Durch den Heiligen Geist gewirkte Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das dürfen wir erleben. Wir sind eingeladen, koste und genieße exklusiv bereits die Schönheit des Reiches Gottes. Hast du auch schon diese Einladung bekommen? Sei exklusiv dabei. Sei du bei den Ersten, die exklusiv, und dann kommt irgendeine Ankündigung. Hey, beim Reich Gottes stimmt das im Fall wirklich. Wir dürfen bereits heute, hier und jetzt exklusiv Anteil haben an der Schönheit des Reiches Gottes. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt. 2. Korinther 5, 21 steht: Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt sind oder eben Gerechtigkeit haben. Das dürfen wir bereits auskosten in der ganzen Fülle. Es gibt nichts, was wir vor dem heiligen Gott verstecken müssen, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen. Es gibt nichts, was uns trennt. Nichts, keine Schuld, die uns aus der Nähe oder der Vertrautheit Gottes drängen kann, weil wir bereits die volle Qualität der Gerechtigkeit Gottes kosten dürfen. Wir fahren als Familie ja regelmäßig ins Bergell in die Ferien. Und das ist so am äußersten Zipfel der Schweiz, dass es gerade nicht drauf ankommt, ob man über Zürich, Chur, St. Moritz, dann durchs Engadin ins Bergell fährt oder unten drum, Simplon, Milano, Gomersee hoch, ist Kilometer, die Kilometerstrecke ist gerade gleich lang. Und manchmal ist schon eine Weile nicht mehr, aber eine Zeit lang hatten wir diese A1-Strecke sowas von da oben. Da sind wir immer wieder durch Italien gefahren. Aber wenn man durch Italien fährt, da rauscht man doch nicht einfach nur so durch. Wir haben dann am Gomersee so eine Gelateria mit, könnt ihr euch vorstellen, die volle Palette, 20 fantastische Sorten, und da macht man einen Halt. Und genießt, dass man in Italien ist, bevor man wieder in die Schweiz rüberfährt. Wir haben auch schon am Grenzort noch gewartet bis 17 Uhr, bis die Pizzeria endlich öffnete, und haben noch da eingepackt, bevor wir ans Ziel gefahren sind. Wer durch Italien fährt, ohne diese unerreichten kulinarischen Genüsse zu genießen, der ist selber schuld, würde man jetzt so ein bisschen salopp sagen. Aber gilt dasselbe nicht fürs Reich Gottes? Koste und genieße schon jetzt die Schönheit des Reiches Gottes. Das möchte ich uns zurufen. Und einmal haben wir dann ein paar hundert Meter vor der Grenze eines unserer Kinder alles wieder gebrochen. Und dann weiß man, wir sind noch nicht im Himmel. Okay. Genieße die Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt. Und genieße den Frieden, der in seinem Reich herrscht. Der göttliche Friede, ich habe das immer mal wieder betont, meint ja nicht einfach kein Krieg, kein Streit, sondern dieser göttliche Friede ist Ruhe, ist Heil, ist Abwesenheit von Angst, von Spannung, Abwesenheit von Belastung. Es ist eine Ruhe, die nur der Heilige Geist wirken kann. Und so heißt es ja auch hier: Frieden durch den Heiligen Geist. Jesus trägt diesen Titel. Er ist der Friedefürst. Er ist der, der Frieden aufrichtet. Und weil Jesus der König aller Könige ist, in alle Ewigkeit, besteht dieser Friede auch für immer. Das meint vor allem, in erster Linie, Friede mit Gott. Diese Ruhe, mit Gott im Reinen zu sein. Aufgrund dieser Gerechtigkeit, die Jesus für uns erwirkt hat. Aber es ist auch eine Ruhe zu wissen, mein Leben ist in seiner Hand. Ich bin geborgen. Ich bin sicher. Und es ist schon klar, das ist ja das, was wir erleben. Wir sind im Reich Gottes, das ist die geistliche Dimension und gleichzeitig auch auf dieser Welt, in diesem Leben. Und das muss ich uns ja nicht erklären, dass da sehr wohl Spannungen herrschen, Belastungen, Angst und so weiter. Diese Vorauserfahrung des himmlischen Friedens ist immer in Überlappung mit den noch gegenwärtigen Herausforderungen. Das ist immer beides gleichzeitig. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber dann kommt das Aber. In der Welt habt ihr Angst, das ist da, wo wir sind. Ja, wir sind ja noch hier. Aber ihr seid eben auch im Reich Gottes. Darum seid getrost. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 16, 33. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Wenn ich Spannung erlebe, bin ich gerade nicht im Reich Gottes. Und wenn alles okay ist, bin ich wohl gerade im Reich. Nein, es ist immer gleichzeitig. Aber das heißt auch, in den größten Spannungen, in der größten Not, in der größten Belastung wirkt gleichzeitig der Friede des Reiches Gottes. Das ist das Wunderbare. Deshalb redet die Bibel von Friede, die alle Vernunft übersteigt. Koste und genieße schon jetzt die Schönheit des Reiches Gottes. Gerechtigkeit, Friede. Und jetzt kommt noch die Freude dazu. Freude. Unsere Emotionen sind ja so unbeständig, weil sie halt auch an den Umständen hängen, logisch. An Umständen, die sich ständig verändern. Ich meine, die Sonne scheint, wir stehen auf und wir gehen schon ganz anders in den Tag, als wenn Nebel herrscht. Wir freuen uns, wenn es etwas gelingt. Wir sind frustriert, wenn etwas nicht gelingt. Ja, okay, so sind wir abhängig von Umständen. Das Gute ist, im Reich Gottes, da ändern sich die Umstände nicht. Gottes Liebe zu uns, der größte Grund aller Freude, Gott liebt mich. Diese Liebe ändert sich nicht. Sie ist beständig. Seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Freundschaft, das alles ist konstant. Es ist jeden Tag neu da. Und durch den Heiligen Geist, wie unser Bibeltext sagt, können wir das auch jeden Tag neu erfahren. Und auch hier ist ja die Überlappung, Dinge in unserem Leben, das uns die Freude abgräbt, zerstört, in die Luft sprengt. Aber gleichzeitig diese Konstante im Reich Gottes ist Freude, weil Gott mich liebt. Können wir das mal so festhalten? Das Reich Gottes, zwar noch nicht sichtbar, aber wir bewegen uns bereits darin und wir dürfen schon erfahren, was das Leben im Reich Gottes auszeichnet. Gerechtigkeit, Friede, Freude, bewirkt durch den Heiligen Geist in mir. Ich will davon kosten. Ich will es genießen. Und das ist die Einladung heute Morgen. Schau doch immer wieder, nimm immer wieder dieses geistliche Reich in den Blick. Ganz besonders in Anklage, Gerechtigkeit. Ganz besonders in Unruhe, Friede. Ganz besonders, wenn wir bedrückt sind, Freude. Jetzt habe ich lange darüber geredet, wie beschenkt wir sind. Und eigentlich habe ich angekündigt, das Thema ist beschenken, nicht beschenkt sein. Lass uns weiterlesen. Vers 18 steht, wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Ja, wir haben bis jetzt eher grundsätzlich über das Wesen des Reiches Gottes nachgedacht, aber den Gedankengang von Paulus gar nicht aufgenommen. Was Paulus hier sagt, ist, wer zum Reich Gottes gehört, wer sich darin bewegt, der darf nicht nur schon genießen und kosten, was das Reich Gottes auszeichnet, sondern er wird durch den Heiligen Geist auch so ausgerüstet, dass er selber ausbreitet. Ausbreitet, was das Reich Gottes ausmacht. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Deshalb heißt es hier, wer Christus auf diese Weise dient, der weitergibt, der ist Gott wohlgefällig. Und darüber haben wir, hat Dani letzte Woche, letzten Sonntag gepredigt. Er hat es gesagt, macht sich schön für Gott. Wer Gott auf diese Weise dient, ehrt Gott, ist Gott zum Lob. Aber gleichzeitig segnet und beschenkt er seine Mitmenschen. Das ist ja gerade Weihnachten ein gutes Beispiel, was wir immer wieder hören. Da kommen Familien zusammen, weil Weihnachten ist. Aber es ist kein Friede. Irgendetwas Ungerechtes ist vorgefallen, es wurde nicht bereinigt. Und ohne Friede, es kommt auch keine Freude auf. Da kann das Essen noch so exklusiv sein. Es ist ein Abend zum Absitzen. Und das ist eigentlich ein Beispiel, wie es in unserer Welt ist. Wir spüren das vielleicht nicht so unmittelbar, weil wir uns oft gar nicht so nahe kommen mit unseren Mitmenschen. Aber das ist der Grundzustand unserer Welt. So viel Unrecht, so viel Streit, so viel Unversöhnlichkeit, so viel Missgunst, so viel Neid, so viel Hass, so viel Gegenteil von Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und da hinein, in dieses Klima, sind wir berufen. Um Gerechtigkeit, Friede, Freude auszuströmen, auszuteilen. Stell dir vor, Sonntagabend nach einem oben blau, unten grau Tag. Lötschberger nach Bern. Hast du schon mal probiert? Der ist dann plätschvoll. Man steht dicht gedrängt. Und alle waren den ganzen Tag unterwegs, auf der Piste, auf der Loipe und so weiter. Und du kommst schon durch die Tür und es müffelt nur so richtig. Und dann ziehen die Ersten die Skischuhe aus, hängen die Jacken da zum Trocknen über das Ding und du hast das Gefühl, die haben alle am Morgen schon das Deo vergessen. Es stinkt. So, das ist das Bild für diese Welt. Und du steigst ein, frisch geduscht, frisch angezogen, frisch parfümiert. Und dort, wo du dich hinsetzt, verbreitet sich so ein Wohlgeruch. Hast du das Bild? Das ist deine Berufung in diese Welt. Dieser Wohlgeruch, Gerechtigkeit, Friede, Freude, das ist das, was die Menschen, diese Welt, sich am meisten danach sehnen. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Es berührt mich immer wieder, wie Gott das so großartig macht. Ich meine, was Gott gefällt, was er von uns fordert, ist zum Segen und zum Gewinn unserer Mitmenschen. Weil er es nicht nötig hat, bedient zu werden, kann er uns einfach freisetzen, unseren Mitmenschen zu dienen. Vergleich das mal mit anderen Religionen. Das sind die ganz Frommen, die fromme Elite, die Mönche, die Schamanen, die Priester, weiß nicht was alles. Die sind so mit dem Dienst an Gott absorbiert, dass sie dann wiederum Menschen brauchen, die ihnen dienen. Sie ernähren und so weiter, weil sie sind so absorbiert. Unser Gott hat das nicht nötig. Er sagt, diene mir, aber weißt du was? Du musst nichts zu mir hochschicken. Diene einfach deinen Mitmenschen. An dem habe ich Freude. Das ist meine größte Freude, die du mir machen kannst. Segne deine Mitmenschen. So genial. Und was dann passiert, wir haben es gelesen, Vers 18, das ist auch bei den Menschen anerkannt. Es wird sehr wohl wahrgenommen. Das tut mir gut. Dieser Friede tut mir gut. Deine Freude tut mir gut. Dass du gerecht mit mir umgehst, das tut mir gut. Es ist für die Menschen, für unsere Mitmenschen glaubwürdig, dass wir Jesus nachfolgen. Und eigentlich ist es wie ein Kreislauf. Ich will Gott ehren. Darum tue ich, was er von mir will. Und das ist, ich diene meinen Mitmenschen. Und sie, die diesen Dienst empfangen, sie danken und geben damit auch Gott wieder die Ehre. Wunderbar. Verströme den Wohlgeruch des Reiches Gottes. Wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, das ist ja ein Kreislauf. Gerechtigkeit macht Friede möglich. Und wo Friede herrscht, nimmt Freude zu. Und dann ist es einfach, gerecht zu sein. Und. So geht es immer weiter. Darum ist Jesus nachfolgen. Darum ist sich nach einem Leben ausstrecken, das Jesus ehrt, das geheiligt ist, so eine freudige Sache. Und einsteigend vor 3 Wochen, glaube ich, haben wir gesagt, anstrengend, ja, weil es meine beständige Aufmerksamkeit bedarf, aber nicht mühsam, sondern eine riesige Freude. Willst du dich von Gott so gebrauchen lassen? Ein Dispenser sein, ein Verbreiter von diesem Wohlgeruch des Reiches Gottes. Ich will. Und es steht hier auch in unserem Bibeltext, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Mit allen Kräften. Und gell, wenn wir dann in unser Leben hineinschauen und so die Latte haben von Gerechtigkeit, Friede, Freude, ist uns schon klar, dass das alle Kräfte braucht. Denn ich verbreite nicht immer Friede. Bist du permanent mit Freude erfüllt? Wie kann denn Gerechtigkeit, Friede und Freude in meinem Leben zunehmen? Heißt mit allen Kräften dann einfach, ich muss mich halt einfach noch mehr disziplinieren. Magst du dich erinnern, mit welchem Bild wir eingestiegen sind, diese kurze Serie, der Zeppelin. Der Zeppelin, wo wir als Piloten unseres Lebens sehr wohl dafür verantwortlich sind, in welche Richtung wir steuern, wie wir handeln, wie wir denken, welche Entscheidungen wir treffen, jawohl. So viel Verantwortung hat uns Gott zugemutet. Aber für den Auftrieb sorgt der Heilige Geist. Er, der in uns wohnt. Und ich meine, das wird hier auch so deutlich. Es geht ja gar nicht um Gerechtigkeit, die ich produziere, sondern wir haben gelesen, Gerechtigkeit, Friede, Freude, die der Heilige Geist bewirkt. Das meint, nicht von außen aufgesetzt, sondern es dringt von innen heraus. Es ist doch so. Ich meine, wir können uns schon disziplinieren, nicht gleich zuzuschlagen, wenn dich jemand nervt. Hast du das auch schon gelernt in unserem Leben? Das ist so etwas, was man so den Kindern beibringt. Du darfst nicht einfach hauen. Okay, das haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt, wir können eine höfliche Antwort geben, selbst wenn ich angegriffen werde. Ich muss dann irgendwo zu Hause vielleicht raus, aber so einen Moment lang kann ich das kontrollieren. Kannst du es auch? Aber schau, mit den Worten wird es ja schon kritisch manchmal. Manchmal gehen wir nach Hause und denken, Scheibe, was habe ich jetzt wieder rausgelassen? Aber noch viel schlimmer ist mit unseren Gedanken. Was wir da alles denken, an Unfriede, an ungerechten Gedanken, an Eieieiei. Deshalb kann der Weg nie sein, von außen mit Disziplin nach innen. Geht doch gar nicht. Gott hat durch seine Propheten bereits im Alten Testament angekündigt, dass er uns zu Hilfe kommt. Ich könnte viele Bibelstellen lesen, aber besonders gut kommt das in Hesekiel 36, Vers 26 zum Ausdruck, wo Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Es kommt von innen. Und wenn wir jetzt in unserem Bibeltext im Neuen Testament lesen, Gerechtigkeit, Friede, Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist, ist doch genau das hier angesprochen. Dass Gott von innen gegen außen arbeitet. Veränderung beginnt in unserem Herz. Und es dringt mehr und mehr nach außen. Manchmal brauchen wir auch Geduld mit uns selber, weil man nicht sofort alles sieht. Es ist ein Prozess, bis es von innen nach außen dann sichtbar wird. Aber Gott ist am Werk. Und wenn da steht, mit allen Kräften bemühen, da glaube ich, es heißt konkret für uns in der Umsetzung vor allem, dem Heiligen Geist Raum schaffen, Raum in unserem Herzen, dass er wirken kann. Dass er mir seine Sichtweisen auf Situationen, auf Menschen, darum haben wir auch dieses Motto gehabt, die Welt mit Gottes Augen sehen, seine Sichtweise auf Herausforderungen und so weiter, auf meine Familiensituation, meine Herausforderung mit den Kids, offenbart. Dass er mich leitet. Dass er mich auch korrigiert, dem Spiegel vorhält, aufmerksam macht, wenn ich lieblos gehandelt habe. Dass er tröstet, dass er ermutigt. So wie ein Coach, der aber in meinem Leben drin ist. Und unsere Verantwortung besteht darin, ihm Raum zu schaffen. Dass er uns coachen kann. Und es ist ja nicht nur seine Tipps, sondern es ist auch seine Kraft. Darüber haben wir schon geredet. Seine Kraft, die er uns schenken will. Damit Gerechtigkeit, Friede und Freude verbreitet wird, weil der Heilige Geist durch mich wirkt. Hast du auch dieses Verlangen, Herr, präge mein Herz. Wirke du in mir. Ich möchte zusehen, wie du mein Leben veränderst. Ich glaube, wir alle haben diese Sehnsucht. Ich möchte uns fragen, betest du darum? Bemühst du dich darum? Ich meine, das steht hier. Wir wollen uns mit allen Kräften um das bemühen. Es geht also nicht von selbst, sondern wir müssen ihm Raum schaffen. Ich habe zwei Hilfsmittel mitgebracht. ist ein bisschen banal. Ein Stuhl und eine Schachtel. Weißt du, warum es einen Stuhl braucht? Weil wir zur Ruhe kommen müssen. Dieser Prozess, dass der Heilige Geist an mir wirkt, dieses Coaching. Also wenn du ein Coaching abmachst, dann hast du auch einen Termin und dann bist du der Coach und du hörst zu und du gibst Antworten, besprichst die Herausforderung. Genau das will der Heilige Geist in unserem Leben. Wir brauchen einen Stuhl, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir die Bibel lesen, mit genügend Zeit. Nicht nur lesen, dass ich weiß, was da steht. Das ist ja erst der Kopf, aber wir reden ja vom Herz. Und wie kommt das, was wir lesen, ins Herz? Indem ich es mit Jesus bespreche, indem ich auf ihn höre, indem ich konkrete Situationen mit ihm bespreche. Was heißt das denn jetzt in meiner Ehe? Und das alles braucht Ruhe, weil die Impulse des Heiligen Geistes eben nicht wie ein Megafon zu mir reden, sondern in meinem Herz ich sie wahrnehmen muss. Der Stuhl. Hast du einen Stuhl zu Hause? Ja. Jeder von uns hat einen Stuhl. Wähle einen aus, aus deinen vielen Stühlen. Es darf auch das Sofa sein. Das Bett auch, wenn es ein Kissen hat, dass du aufrecht sitzen kannst, dann schlafen wir ja ein. Und nimm dir diese Zeit. Du fragst dich, für was die Schachtel? Ganz einfach. Da muss alles rein, was uns ablenkt. Das Handy, unser Aktivismus, das, was uns die Zeit raubt, hier auf diesem Stuhl zu sitzen und auf Jesus ausgerichtet zu sein. Kommt in diese Box. Und wenn man vom Stuhl wieder aufsteht, kann man es ja auch wieder aus der Schachtel nehmen. Wir müssen zur Ruhe kommen. Ich möchte so abschließen mit dieser Einladung, dass du dir überlegst, wo ist mein Stuhl? Und wann habe ich überhaupt die Zeit, mich darauf zu setzen? Und wenn wir diese Zeit nicht haben, müssen wir etwas verändern in unserem Leben, weil das ist das Wichtigste. Dieses Zusammensein mit Jesus in diesem Coaching-Prozess. Und was kommt in diese Box? Was ist das, was dich immer wieder davon abhält, diese Zeit mit Jesus zu haben? Und selbst wenn du dich hinsetzt, eben nicht zur Ruhe kommst. Was kommt in diese Box? Und so möchte ich eigentlich direkt zum Abendmahl überleiten. Weil das jetzt einfach auch sehr gut passt. Das Abendmahl hat Jesus eingesetzt, um mit seinen Jüngern einen Bund zu schließen. Und übrigens, das war auch so ein Moment, so ein Coaching-Moment, dieser Abend. Ein ganz entscheidender Coaching-Moment. Das Brot und der Traubensaft, das sind Zeichen, dass dieser Bund aufgerichtet ist und bis heute gültig. Das Brot steht für den Leib von Jesus, der gebrochen wird am Kreuz. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Der Traubensaft für das Blut, das geflossen ist. Und durch diesen Bund, dieser Bundesschluss, ist eigentlich die Einladung ins Reich Gottes hinein. So treten wir ein ins Reich Gottes. Wir können sagen, Brot und Traubensaft, das Jesus für uns sein Leben gegeben hat, ist der Schlüssel, der uns die Tür zum Reich Gottes aufgeschlossen hat. Und wer an Jesus glaubt, für mich ist das geschehen. Für meine Schuld bist du gestorben. Den lädt Jesus ein, in sein Reich einzutreten. Und eben, jetzt könnte man die Predigt von vorne beginnen, Gerechtigkeit, Friede und Freude zu empfangen. Und dass wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern dürfen, ist die Einladung und die praktische Umsetzung. Wenn du spürst, ich bin gar kein Gotteskind, ich blicke von außen auf dieses Gottesreich und ich wäre gerne drin, bist du eingeladen, dieses Mahl zu nehmen als ein Bekenntnis und Jesus, ich vertraue dir mein Leben an.